hört man heute in einem Satz die Worte Religion und Gewalt. Dann kommen bei ganz vielen Menschen die gleichen Bilder hoch. Bei mir auch. Und zwar Bilder aus den Nachrichten. Bilder von Anschlägen, die von islamistischen Terroristengruppen geführt wurden. Bilder vielleicht sogar von Hinrichtungen, die diese Menschen durchführen. Aber Luxen hat es vorhin schon sowohl gerappt als auch erzählt. Gewalt gibt es unter Anhängern von allen Religionen. Und zwar früher und auch noch heute. 1095 rief Papst Urban II. Zum Kreuzzug auf mit den Worten, Gott will es. Marschierten Menschen ins heilige Land und schlachteten einander ab. 2013 predigten Ashin Viratu und die buddhistische Gruppe 969 Hass und Gewalt gegen Muslime in Myanmar. Denn sie waren der Meinung, dass so ziemlich alles, was es an Verbrechen in ihrem Land gab, von Muslimen begangen wurde. 1987 wurde in Afrika die Lord's Resistance Army gegründet. Ihr Ziel war es, einen Gottesstaat aufzurichten, der auf den 10 Geboten basierte. In den folgenden 25 Jahren wurden nach UN-Berichten von dieser Gruppe über 100.000 Menschen umgebracht und zwischen 60.000 und 100.000 Kinder entführt. Und all das im Namen ihrer Gottheiten. Angehörige aller Religionen führen Gewalt aus. Und sie begründen diese Gewalt mit ihrem Glauben. Führt also Religion zu Gewalt? Wäre es vielleicht besser, wenn wir einfach alle Religionen abschaffen würden? Meiner Meinung nach nein. Häufig ist es nämlich so, dass Religion als Vorwand benutzt wird. Zum Beispiel war es so, dass George W. Bush, als er in den Irakkrieg ziehen wollte, als einen Grund anführte, Gott habe ihm gesagt, er solle diesen Krieg führen. Und ich glaube nicht, dass er das gesagt hat, weil Gott ihm gesagt hat, er soll Krieg führen, sondern weil die Gründe, die er vorher angeführt hat, nämlich Krieg gegen Terror und die haben Massenvernichtungswaffen, mit der sie sowohl Amerika als auch den ganzen Rest der Welt bedrohen können, nicht ausgereicht haben, um ihm die Unterstützung zu geben für diesen Krieg, den er irgendwie brauchte. Aber was ist mit den Menschen, die wirklich aus ihrem Glauben oder aus ihren religiösen Überzeugungen heraus Gewalt ausüben? Was ist mit diesen Leuten? Haben die Recht? Sagen Religionen, ja, ihr müsst Gewalt anwenden? Ich weiß, dass es in jeder Religion so ziemlich Leute gibt, die das sagen. Und es gibt auch in so ziemlich jeder Religion Leute, die sagen, nein, das stimmt nicht. Und das sind Fehlinterpretationen. Und was die sagen, ist falsch. Das ist nicht unser Glaube. Das Problem ist, dass ich mich mit den meisten Religionen nicht so gut auskenne, um das beurteilen zu können. Deshalb will ich mich in dieser Predigt auf das Christentum beschränken und darauf, was das Christentum sagt. Oft gibt es zwischen dem Gedanken, Gewalt für Gott auszuüben, noch den Gedanken, für eine Belohnung. Ich töte im Namen meines Gottes und er belohnt mich dafür. Ich verbreite meinen Glauben, wenn es sein muss, mit dem Schwert. Und als Folge davon wird Gott mich ein kleines bisschen mehr lieben. Ob das wirklich so ist, ob unser Gott so ist, kann man, finde ich, ganz gut sehen in einer Geschichte, die die meisten von Ihnen kennen dürften. Und zwar die Geschichte vom verlorenen Sohn. Jesus erzählt von einem Mann, der 2 Söhne hat. Einen älteren und einen jüngeren. Und der jüngere Sohn kommt eines Tages zu seinem Vater und sagt ihm, Vater, ich will, dass du mir mein Erbe auszahlst. Das, was ich sowieso irgendwann später mal kriegen würde, gib mir das doch jetzt schon. Ich will rausgehen, will die Welt kennenlernen, will meinen Spaß haben. Gib mir das doch jetzt. Und der Vater gibt seinem Sohn das Geld, das er eigentlich erst bekommen hätte, wenn der Vater gestorben ist, und zieht aus und hat eine gute Zeit. Er kauft sich gutes Essen, kauft sich gute Getränke, kauft sich gute Gesellschaft. Aber irgendwann ist diese gute Zeit vorbei und das Geld ist weg. Und als diese Zeit vorbei ist, hat er auch noch das Pech, dass in dem Land, in dem er gerade ist, eine Hungersnot ausbricht. Und er hat nichts. Er hat zu wenig, um zu überleben. Und so nimmt er jeden Job an, den er irgendwie finden kann. Er arbeitet sogar als Schweinehirte. Das ist für Juden etwas ganz, ganz Krasses, weil Schweine unrein sind. Wenn ich mich mit etwas Unrein beschäftige, dann habe ich ein Problem, weil ich irgendwie von Gott wegkomme. Also will man von unreinen Sachen wegbleiben. Aber er arbeitet als Schweinehirt, weil er was zu essen braucht. Und selbst die Arbeit, die er dann macht, reicht nicht, um ihn wirklich am Leben zu erhalten. Und so liegt er eines Nachts wach und überlegt sich, was kann ich tun, und denkt an seinen Vater und bereut, was er getan hat. Und ihm wird auch klar, dass er seinen Vater verletzt hat mit dem, was er gesagt hat. Und er beschließt, zu seinem Vater zurückzugehen und bei ihm als Knecht zu arbeiten. Er denkt, es ist nicht mehr wert, sein Sohn zu sein. Aber er weiß, dass sogar die Knechte genug zu essen haben bei seinem Vater. Also geht er am nächsten Tag los und denkt wahrscheinlich den ganzen Weg darüber nach, was er wie sagen kann, und kommt dann irgendwann am Hof seines Vaters an, und der steht draußen und sieht ihn und rennt auf ihn zu und nimmt ihn in den Arm. Und er fängt an zu erzählen: Vater, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, und bitte vergib mir, und ich möchte bei dir am Hof als Knecht arbeiten. Und der Vater unterbricht ihn und ruft die Diener herbei und lässt seinen Sohn neu einkleiden und sagt allen, dass sie ein großes Fest feiern werden, weil sein Sohn wieder zurückgekommen ist, und er freut sich einfach unglaublich. Dem Vater ist es ganz egal, was der Sohn an schlechten Dingen getan hat. Er liebt ihn trotz allem, was er gemacht hat. Ihm ist es egal. Das Wichtigste für ihn ist, dass der Sohn wieder zu Hause ist. Und so gehen sie rein und feiern, und der Tag ist schön. Und irgendwann später am Tag kommt der ältere Sohn von der Arbeit nach Hause. Hat den ganzen Tag auf dem Feld geschuftet und hört schon von Weitem den Partylärm aus dem Haus und fragt einen der Diener, was ist da los? Und er sagt ihm, dein kleiner Bruder ist wieder nach Hause gekommen und dein Vater lässt ein großes Fest feiern, er hat sogar das Mastkalb schlachten lassen. Und als der ältere Sohn das hört, da freut er sich nicht, sondern er wird wütend. Und er wird so wütend, dass er nicht ins Haus geht, dass er nicht reingeht zu seinem Bruder und zu seinem Vater. Und als der Vater das irgendwann bemerkt, kommt er raus und geht zu seinem Sohn und fragt ihn, hey, was ist los? Und der Sohn ist immer noch wütend und sagt ihm, was soll das alles, Vater? Ich gehe jeden Tag raus aufs Feld und arbeite für dich. Ich befolge alle deine Regeln. Und er geht los, verhurt das ganze Geld, gibt alles aus, verprasst es und wird dafür belohnt. Was bekomme ich für das, was ich für dich tue? Wo ist meine Belohnung? Und der Vater schaut ihn nur an und sagt ihm, alles, was ich habe, gehört dir. Alles, was ich habe, ist auch deins. Aber dein Bruder, der war tot und ist jetzt wiedergekommen. Den Vater interessiert es nicht, was der kleinere Bruder alles an schlechten Dingen getan hat. Er liebt ihn trotz allem. Und den Vater interessiert es nicht, was der ältere Sohn alles an guten Dingen getan hat. Er liebt ihn ganz unabhängig davon. Gott ist es egal, was wir tun. Er liebt uns unabhängig davon. Es ist Gott nicht egal, was wir tun. Aber er liebt uns unabhängig von unseren Taten. Wir können nichts dafür tun, dass Gott uns mehr liebt. Und wir können nichts tun, damit er uns weniger liebt. Immer mal wieder kommt es vor, dass Bibelstellen benutzt werden, Gewalt zu legitimieren. Zum Beispiel die folgende Bibelstelle aus Matthäus 10. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wenn Jesus das Schwert bringt, dann heißt das, wir sollen es benutzen. Dann heißt das, wir sollen in seinem Namen Gewalt ausüben, oder? Klingt logisch, wenn nicht zwei Fehler begangen worden wären. Der erste ist es, den Text aus seinem Kontext zu reißen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das Ganze klingt immer noch nicht angenehm. Aber ist es eine zwingende Begründung für Gewalt? Oder kann man den Text vielleicht auch anders deuten? Ist er vielleicht eine Warnung? Pass auf, wenn ihr zu mir gehören wollt, dann wird das schwierig werden. Und es kann sein, dass es Streit zwischen euch und euren Eltern gibt oder euch und euren Kindern, zwischen euch und euren Freunden. Und vielleicht wird man sogar versuchen, euch umzubringen, weil ihr zu mir gehört. Aber wenn ihr bei mir bleibt, werde ich euch ein ewiges Leben geben. Zwei Deutungen für einen Bibeltext. Welche ist jetzt richtig? Die angenehmer ist, die schöner ist oder die unangenehm ist, weil Bibelstellen immer unangenehm sein müssen. Die Lösung lautet sola scriptura, nur durch die Schrift. Das ist das Prinzip, nach dem Martin Luther sich die Bibel angeschaut hat. Und er ist der Meinung, dass man die Bibel nur aus sich selbst heraus bewerten oder beurteilen kann, deuten kann. Ein Freund von mir hat das Ganze mal so formuliert: Die Bibel ist ein Buch, das mir mehr zu sagen hat als ich ihm. Wenn ich also nicht weiß, wie ich eine Stelle verstehen soll, muss ich mir ansehen, wie sie zu dem Rest da drin passt. Zum Glück müssen wir dafür nicht die ganze Bibel auswendig kennen, sondern wir müssen uns angucken, was ist der Kern des Ganzen. Luther nennt diesen Kern die Mitte der Schrift. Und die Mitte der Schrift ist das Evangelium, ist die gute Nachricht, ist die Nachricht, dass Gott uns liebt, unabhängig davon, was wir tun. Oder, um es mit der Schrift selbst zu sagen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Genau das, was wir auch schon in der Geschichte vom verlorenen Sohn gehört haben. Wenn wir die Bibelstelle von der Mitte der Schrift her lesen, welche Deutung ist dann richtig? Tötet Leute, die nicht an mich glauben, weil ich sie liebe? Oder bleib bei mir, auch wenn es schwierig wird, weil ich dich liebe? Gibt es Christen, die anderen Menschen Gewalt antun? Ja. Ist das Gottes Wille? Nein. Ein Gott, der die Menschen liebt, egal was sie tun, wird nicht anderen befehlen, in seinem Namen Gewalt und Mord auf die Welt zu bringen. Ein Gott, der die Menschen liebt, alle Menschen, will auch, dass die Menschen einander lieben. Und zwar auch dann, wenn es schwierig wird. Und das wird es zum Beispiel dann, wenn andere Menschen anfangen zu behaupten, es wäre richtig, Gewalt auszuüben für Gott. Es wäre richtig, andere Menschen hinzurichten, andere Menschen zu unterjochen, zu versklaven oder jede andere Form von Gewalt an ihnen auszuüben. Was können wir also tun? Das Mindeste, was wir tun können, ist das zu tun, was wir immer machen können. Wir können zu Gott gehen. Wir können mit ihm reden, wir können beten und ihn bitten: Gott, bitte zeig diesen Menschen, dass das, was sie tun, nicht dein Wille ist. Sei du ihnen ganz nah und hilf ihnen vielleicht sogar zu erkennen, dass du sie liebst, egal was sie tun. Dass sie begreifen, dass sie in deinem Namen niemandem etwas tun müssen. Wer wirklich Gottes Willen tun will, der versucht, seine Mitmenschen so zu lieben, wie sie sind, egal was sie tun. Denn Gott will es so. Amen.